Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Wir hören heute einen Predigtext aus dem Alten Testament, aus dem Ersten Testament, und zwar aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19, Vers 1 bis 8, und stehen dazu nochmal auf. Und König Ahab sagte seiner Frau Isebel alles, was der Prophet Elia getan hatte, und wie er alle Propheten des Götzen Baal mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete Elia sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging allein hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Nun segne, Herr, dieses Wort bitte in unserem Leben ganz praktisch. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie eben gehört, da fürchtete sich Elia. Na und? Wenn schon. Was geht uns das an? Heute, fast 3000 Jahre später, was geht es uns an, dass der sich damals gefürchtet hat? Nun ist die Bibel ja erwiesenermaßen kein märchenhafter Sammelband von uralten Geschichten, sondern die Bibel ist ein Lebensbuch. Ein Lebensbuch, warum? Weil die Bibel geschrieben ist aus gelebtem Leben damals für dein und mein Leben heute. Die Bibel ist, ich habe das schon oft so formuliert, ein Handbuch zum Leben. Kein Sammelband frommer Kamellen. Und machen wir deshalb die Probe aufs Exempel. Streichen wir doch einmal einfach in diesem Satz: Da fürchtete sich Elia, diesen Namen Elia, und setzen statt seines Namens unseren eigenen Namen ein. Da fürchtete sich, so, und jetzt kommt dein Name. Nicht Elia, deiner und meiner. Mit anderen Worten, da fürchtete ich mich, da hatte ich Angst. Und nun kann diese Elia-Geschichte sofort zu meiner und deiner Geschichte werden. Und ich merke, wenn ich nicht völlig verbarrikadiert bin, dann merke ich, ich komme ja in dieser Geschichte vor. Da ist auch meine Angst, meine Furcht drin. Und schon im Neuen Testament wird doch die Brücke geschlagen von jenem alttestamentlichen Propheten Elia hin zum Menschen der Gegenwart von damals zu heute. Denn da heißt es im Jakobus 5, Vers 17, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass ein Auto da lang gefahren sei, das hätte auf seinem Heckfenster einen Aufkleber gehabt, da hätte drauf gestanden, Vorsicht, zerbrechlich. Man könnte ja auch sagen, wir Menschen müssten ehrlicherweise, es wäre gar nicht verkehrt, alle auf unserer Kleidung irgendwo wie so, wie bei den Paketen einen Aufkleber haben, wo drauf steht, Vorsicht, zerbrechlich. Das sind wir doch. Das merkt man vielleicht mit 19 noch nicht, aber je mehr man in die Jahre kommt, da wird es uns bewusst. Vorsicht, ich bin zerbrechlich. Diese Situationen von Furcht, die fangen doch schon ganz früh an, dass man Angst hat. Vielleicht schon in der Schule. Wir schreiben am Donnerstag die Mathearbeit. Au weh, was wird das werden? Oder vor den Zeugnissen. Oder schon im Kindergarten. Wird die mich wieder hauen heute im Sandkasten? Angst. Und dann geht das weiter im Leben. Ängste in der Familie. Wie wird das mit der Ehe werden? Welchen Weg schlagen meine Kinder ein? Ich mache mir solche Sorgen. Und das weite Feld der Krankheit, ist doch ohne Ende dieses Feld. Was wird der Arzt sagen, nachdem er den Laborwert bekommen hat? Angst vor der Diagnose, Angst vor der, ob die Therapie noch anschlagen wird. Und dann, ja, wie wird Long-Covid der Gemeinde sich auswirken? Gemeinden leiden doch heute vielfach unter Long-Covid, dass viele nach der Corona-Zeit abgewandert sind, in die Emigration entschwunden sind, sich aufgelöst haben und in den Gemeinden fehlen. Oder auch Furcht. Ich habe das Gefühl, mein Glaube, der wird immer bröseliger. Ich konnte doch früher viel fröhlicher Lobpreis erleben und habe intensiver gebetet, so kommt es einem vielleicht vor. Unter jedem Dach ein Ach, sagt das Sprichwort. Das stimmt doch. Vorsicht, zerbrechlich. Unter jedem Dach ein Ach. Da fürchtete sich Elia. Ein Mensch, der sich fürchtet wie du und ich. So unterschiedlich die Anlässe und Situationen sind. Ein Mensch, der sich einer Bedrohung, einer Gefahr ausgesetzt sieht, einer Entwicklung, die ihm Angst macht, einem Trend, der ihn bedrückt. Ein Mensch, der sich vor der ungewissen Zukunft ängstigt. Ein Mensch, dem der Mut schwindet. Ein Mensch, der lange durchgehalten hat, aber irgendwann hat er den Eindruck, jetzt kann ich nicht mehr und jetzt will ich auch nicht mehr. Ein Mensch entmutigt und schließlich vielleicht ganz mutlos. Da fürchtete sich Elia. Und liebe Gemeinde, Furcht gibt es ja auch bei Menschen, die im Glauben persönlich ganz eng mit ihrem Herrn und Gott verbunden sind. Und Elia war ja mit Gott ganz intensiv damals verbunden, wie wohl kein zweiter zur damaligen Zeit. Und dann gibt es so die glaubenskräftigen Christen, dann denken wir immer, ja, die kennen sowas gar nicht. Ja, wie waren das zum Beispiel, wir nennen uns ja alle evangelisch-lutherisch, wie waren das mit Martin Luther? Auf den Bildern wird er immer so dargestellt, so hier, hier stehe ich und kann nicht anders. Und hat dann so einen riesen Kopf gehabt. Und boah, Ah, Luther würde man sagen. Nein, das war auch kein Glaubensheld in diesem Sinne. Bei der Auslegung des Vaterunsers, 1519 von ihm geschrieben, da schreibt Martin Luther, dieser hier, ich stehe, ich kann nicht anders, der schreibt, jetzt hört zu, es ist ein elendes Leben auf Erden, denn es ist lauter Anfechtung. Und wer hier auf Erden Frieden und Sicherheit für sich sucht, der tut unklug. Er wird es niemals dazu bringen. Und wenn wir es auch alle begehrten, es ist doch umsonst. Es ist ein Leben der Anfechtung und bleibt es. Habt ihr das gehört? Ist doch die Wahrheit. Es ist und bleibt ein Leben der Anfechtung. Und so stark und fröhlich du glauben magst, dem entrinnen wir nicht. Elia machte sich auf und jetzt kommt es, lief um sein Leben. Also er hat das einzige Ziel, irgendwie nur rauskommen aus dieser Situation. Überleben. Der Dichter, jung verstorbene Dichter Wolfgang Borchardt, kam todkrank Anfang 20er Jahre, Lebensjahre aus dem Krieg zurück, hat ja dieses bekannte Werk geschrieben, draußen vor der Tür, früher mal Schullektüre oft gewesen. Wolfgang Borchardt hat einmal geschrieben und gesagt, wer redet noch von Siegen? Überstehen ist alles. Liebe Mann, denkt doch mal drüber nach. Wer redet denn noch von Siegen? Überstehen ist alles. Also der Elia, der ist jetzt auf der Flucht nur weg. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Ja, warum denn das? Ist er doch jetzt ganz allein. Ihr Lieben, wenn es wirklich hart auf hart im Leben kommt, in Zeiten tiefer persönlicher Not und Bedrängnis, fühlt man sich meistens letztlich doch auf sich allein gestellt. Es ist so. Ich muss da jetzt doch alleine durch. Diese Diagnose nimmt mir keiner ab, diese Last. Oder diese Krise in der Familie muss ich jetzt erleiden. Oder diese Kündigung in der Firma trifft nicht die anderen, sondern sie trifft mich. Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben licht und hell war. Nun, wo der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Haben mir oft Leute in der Gemeinde früher gesagt, ach Herr Hoppe, Herr Pastor, jetzt wo unser Sohn gestorben ist beim Unfall, jetzt sind wir allein. Die, mit denen wir früher gegrillt haben und gefeiert haben, die kommen nicht mehr. Jetzt sind wir allein, jetzt sehen wir, was wir an Ideen hatten. Jetzt sind sie nicht mehr da. Elia ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit. Viele aus der Elia-Gemeinde waren ja mit uns 2009 in Israel. Ich sehe da hinten mein Gesicht. Dann mal, wer ist heute hier von den Israel-Reisenden? Ja, sind doch einige. Nächstes Jahr ist ja hier auch wieder eine Reise geplant, nicht? Also ihr wisst jetzt, wenn ihr das hört, dann seht ihr einen Film vor euch. Wüste, nicht? Felsige, steinige Wüste, wasserlos, unfruchtbar, menschenleer, hebräisch, Midbar, diese Wüste. Leere, öde, das ist ein Bild für Durststrecken im Leben. Einsamkeit, Verlassenheit. Elia flieht in die judäische Wüste. Und jetzt kommt's. Ob er sich dabei überhaupt bewusst war, wahrscheinlich nicht, welchen Weg er hier mit einschlägt. Elia zieht damit nämlich genau denselben Weg, auf dem Gott sein Volk Israel lange Zeit vorher aus der Knechtschaft Ägyptens heraus in die Freiheit, in das gelobte Land Kanaan geführt hatte. Es war genau der gleiche Weg. Elia geht auf dem von Gott für sein erwähltes Volk gebahnten Weg. Es war die Freiheitsstraße Israels. Nur, das ist jetzt der Unterschied. Elia geht diesen Weg in umgekehrter Richtung. In umgekehrter Richtung. Er geht den Weg zurück. Das Gefährliche ist die mögliche Folgewirkung, wenn ein Christ der Müdigkeit nachgibt, dann kann das am Ende zu einer völligen Abkehr von Gott führen. Es ist der Weg zurück. Damit fängt es oft an. So die Trägheit, die Gewöhnung, diese Null-Bock-Haltung. Rick Warren hat ein gutes Buch geschrieben, der Amerikaner Leben mit Vision. Da schreibt er, als erstes Symptom eines geistlichen Zerfalls tritt häufig ein unregelmäßiger Besuch der Gottesdienste und anderer Veranstaltungen der Gemeinde auf. Wenn wir anfangen, die Gemeinschaft zu vernachlässigen, dann wird auch alles andere ins Rutschen kommen. Da ist viel Wahres dran. Elia setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele. Das ist auch wieder so ein Wort, das kennen wir doch. Es reicht, es ist genug. Er hat keine Lust, aber er hat auch keine Kraft mehr, diese Lebenssituation durchzustehen, weiter auf sich zu nehmen. Es reicht, mir reicht's. Einmal muss doch Schluss sein. Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Man hat seine seelischen und auch körperlichen Kräfte verbraucht. Ich bin am Ende, ich bin ausgepumpt und kraftlos. So weit kann es dann mit einem kommen, wenn man sich über lange Zeit entweder selbst überfordert hat oder wenn die Umstände einen in die Knie gezwungen haben, dass man investiert und gibt und irgendwann, nachdem man so viel gegeben hat, da ist man verausgabt. Da ist man eine Hülle. Heute heißt das ja alles, muss ja alles Englisch heute heißen, Burnout. Burnout. Ausgebrannt. Eine Sozialarbeiterin, die aufgrund von chronischer Überlastung berufsunfähig geschrieben worden war, hat das so ausgedrückt. Wenn ich versuche, meine Erfahrung zu beschreiben, dann gebrauche ich das Bild eines Teekessels. Wie ein Teekessel war ich auf dem Feuer, mit kochendem Wasser und arbeitete hart, um meine Sache gut zu machen. Aber nach einigen Jahren war das Wasser verkocht und ich stand trotzdem noch auf dem Feuer, ein ausgebrannter Teekessel in der Gefahr zu bersten. Das ist Burnout. Ihr Lieben, wer ausgebrannt ist, der muss ja zuvor gebrannt haben, sonst geht das ja nicht. Also wer ein dickes Fell hat und sich in nichts investiert, der wird kein Burnout kriegen. Also wer ausbrennt, muss vorher gebrannt haben, muss Feuer und Flamme gewesen sein, vielleicht im Beruf oder in der Schule oder in seiner Familie gefordert, Feuer und Flamme dabei gewesen für seine Ziele, für seine Aufgaben und hat Energie reingepowert für das, was er wollte oder musste. Und das, so ein Mensch war Elia. Elia ist damit aber auf einem gefährlichen Weg. Er war lange Zeit ein Brennender. Man nannte ihn ja auch den feurigen Elias. Nicht nur, weil er am Ende seines Lebens mit einem feurigen Wagen in den Himmel entrückt wurde, sondern weil er schon vorher mit Feuereifer getrieben war für die Wahrheit Gottes in seinem dem Götzendienst hingegebenen Volk. Aber jetzt reicht's. Er sagt, wir haben es vorhin gehört, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ihr Lieben, das ist, wenn ich ein Arzt wäre, würde ich hier zumindest daran denken, hier könnte eine Depression beginnen. So nimm nun, Herr, meine Seele. Kein Lebenswille mehr. Eben noch die Flucht, um zu überleben, da war ja noch Power. Um zu flüchten, muss man noch Kraft haben. Aber jetzt Kapitulation. Er gibt auf, er gibt sich auf. Das ist wie bei einem anderen Propheten, vielleicht erinnern Sie sich, Jona, Kapitel 4. Da wünschte sich Jona den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da haben wir das wieder. Man kann auch als gläubiger Mensch ganz nach unten sacken. Vielleicht auch ein Trost, wenn jetzt jemand hier sein sollte, dem annähernd ähnlich geht. Du sei nicht über dich selbst enttäuscht und denke, das darf mir doch eigentlich nicht passieren. Ich glaube doch an Gott und ich bete doch auch. Du bist in guter Gesellschaft, es ging anderen ähnlich. Und Elia legte sich hin und schlief. Dann könnte man sagen, naja, wenn er schlafen kann, dann ist ja schon der erste Schritt zur Besserung. Ihr Lieben, das hier, dieser Schlaf, ist kein gesunder, erquickender Schlaf zur Reaktivierung der geistigen und körperlichen Kräfte. Nein, das ist eine, ich will es mal so sagen, depressive Erschöpfung. Nichts mehr hören und nichts mehr sehen, nur noch im Bett bleiben, nur noch schlafen. Und jetzt die Wende. Irgendwo in jedem Menschenleben, irgendwann kommt es zu einer, ich will es mal sagen, Verlassenheit, in der uns kaum noch etwas erreicht, was uns hilft. Kein Menschenwort, kein Trost, vielleicht auch kein Freund. In dieses Alleinsein geht nur einer mit und das ist Gott. Und genau das geschieht jetzt hier bei Elia. Und siehe, ein Engel rührte Elia an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Bei Jesus in Gethsemane, es erschien ihm Jesus ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Auch Jesus wurde gestärkt von seinem himmlischen Vater. Ja, wenn Jesus diese Stärkung brauchte damals, brauchen wir es denn nicht je und dann im Leben erst recht? Und wo sind die Engel? Das sind oft auch Menschen. Gottes Engel ermutigen. Steh auf. Das ist hier ein Befehl. Das ist, nun versuch doch mal aufzustehen, Elia. Nun reiß dich mal zusammen. Sondern das ist eine klare Botschaft. Nun, genug geschlafen, steh auf und iss. Essen muss Elia selbst. Er kriegt keine Zwangsernährung. Iss. Also hier steht's. Aber jetzt bitte, iss. Er wird nicht gefüttert. Gott gibt dir das, was du brauchst, aber du musst es reinholen in dein Leben. Ich denke manchmal, ob das nicht auch in meinem Leben schon so oft war, dass ich dachte, Gott hat mich allein gelassen. Ich habe gebetet, hat nicht geholfen, hat nichts genutzt. Ja, wahrscheinlich ist es oft so gewesen, dass Gott mir Hilfe gegeben hat, angeboten hat. Ich habe sie nicht gesehen oder ich habe sie nicht wahrgenommen, nicht reingeholt. Und Elia sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Brot und Wasser. Ja, also unter normalen Umständen ist das ja nichts Besonderes. Aber in der Wüste war das lebensrettend. Und als Elia gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Also er ist immer, immer noch erschöpft. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Das heißt, wenn du jetzt nicht noch ein bisschen was isst, dann wird der Weg für dich zu weit, du kommst da nicht an. Das ist so schrittweise Stärkung in der Ermutigung. Liebe, du, wenn du in einer Not- und Angstsituation bist, dann erwarte nicht unbedingt, dass das wie mit Knopfdruck geht. Du bist am Boden und Gott handelt und du springst wie ein junger Hirsch, sondern das ist oft ein Prozess. Du hast wieder etwas Mut, du kannst wieder etwas gehen, du hast wieder etwas Perspektive. Ja, damit fängt es an und dann geht es weiter. Sei nicht zu schnell enttäuscht. Schrittweise Stärkung und Ermutigung. Kennst du das nicht auch? Ja, Brot und Wasser. Früher war das Gefangenennahrung. Und wenn man Brot und Wasser nach Kalorien rechnet, nach Vitaminen, nach Fettgehalt, so wird dieses Essen natürlich keine anhaltende Stärkung bewirken können. Aber egal, Elia isst und trinkt. Er sagt jetzt nicht: Brot und Wasser, ich müsste einen Steak jetzt haben und Ovomaltine in großen Becher voll, wo ordentlich Power drin ist. Er sagt nicht: Das gibt mir nichts, das kenne ich doch schon alles oder immer dasselbe. Kennen Sie diese Äußerung? Das kenne ich doch. Gibt mir nichts. Das bringt mir nichts. Das sind doch nur fromme Worte. Brot und Wasser. Irdische Speise und zugleich göttliche Stärkung. Und damit sind wir zum Schluss gelandet bei dem, der uns der Wichtigste sein sollte. Nicht nur das Wichtigste, sondern der Wichtigste, nämlich Jesus Christus. Wenn hier steht Brot, dann darf diese Predigt nicht jetzt enden, ohne dass wir auf den hinweisen, der sich selbst als das Brot des Lebens bezeichnet hat. Johannes 6, 35, ach Jesus, das Brot des Lebens, das ist das Brot, das du für dein Leben brauchst. Das Brot dieses Lebens bin ich, und wer zu mir kommt, zu Jesus, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der sich mir anvertraut, den wird nimmermehr dürsten. Brot, Lebensbrot, Jesus. Und er gibt uns auch das Wasser zum Leben. Johannes 7 sagt Jesus: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das sagte Jesus aber von dem Heiligen Geist, welchen empfangen sollten denen, die an ihn glauben. Und das passiert bei Elia. Und es sind bestimmt nicht wenige hier heute unter uns, ich wage mal diese Behauptung ganz froh und frei, die das in ihrem Leben schon erfahren haben, dass Jesus für sie zum Brot des Lebens wurde und sie neue Kraft bekamen, dass Jesus ihnen das Wasser gegeben hat, das sie erfrischte und stärkte, um weiterzugehen im Leben. Und so ist es auch bei Elia. Und Elia stand auf und aß und trank. Und Brot und Wasser, das kann für dich das Bibelwort sein, das du liest auf in der Heiligen Schrift. Und plötzlich kommen geistliche Vitamine durch dieses Trost- und Stärkungswort der Bibel in dein Leben. Oder Brot und Wasser, das kann für dich das Gebet sein. Anschluss an die himmlische Kraftquelle, beten, das Herz ausschütten und vom Herrn Stärkung erbitten und empfangen. Das Brot und Wasser, das kann für dich sein Gesang und Lobpreis. Ach, manchmal ziehen auch Gesangbuchlieder oder neue Lobpreislieder einem wieder nach oben. Brot und Wasser, das kann für dich auch der Gottesdienst sein, die Bibelstunde, der Hauskreis. Das können Impulse des Heiligen Geistes direkt ohne Umweg in dein Herz hinein sein. Und jetzt, Ende gut, alles gut. Elia ging durch diese Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte, ein langer Marsch durch die Midbar, durch die Wüste, rund 300 Kilometer. Wohin ging er? Er ging, das heißt hier, bis zum Berge Gottes, dem Horeb, bis zu einer intensiven Begegnung mit dem lebendigen Gott. Darum auch für dich und mich immer wieder, vergiss es nicht. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Amen.